Wer hat das Afghanistan-Desaster zu verantworten? Wie gehen wir in diesen Corona-Herbst und mit welcher Koalition kommen wir aus der Wahl? Das und vieles mehr besprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wir besprechen die Themen der Woche, die Themen des Tages. Und ich habe dazu wunderbare Gäste vom Deutschlandradio, Nadine Lindner. Und da, wo eine Person Lindner ist, da ist die FDP nicht weit. Der Generalsekretär Volker Wissing, herzlich willkommen. Herr Wissing, wie sehr haben Sie sich geärgert, als Sie heute Morgen nicht die U-Bahn nehmen konnten?
Wer hätte mir heute nicht weitergeholfen, ja. Weil wo ich herkam, gibt es gar keine U-Bahn.
Sie haben jetzt natürlich die Gelegenheit, als Generalsekretär der FDP auf den einfachen Arbeiter einzuschlagen und zu sagen, wie kommt der dazu, zum jetzigen Zeitpunkt zu streiken?
Naja, also über so einen Streik freut man sich natürlich nicht. Ich hoffe, dass sich die Tarifpartner schnell einigen, weil das ist für viele ein ganz schöner Stresstest.
Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren? Sie können jetzt das Klischee bestätigen, das ich habe.
Ich nutze gern, wenn ich in Berlin bin, die BVG. Das ist so ein Stück Freiheit. Ich brauche da nichts. Ich kann da ganz spontan.
Gerne, gerne. Das finde ich mutig nach allem, was ich über die BVG weiß. Es heißt ja immer, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für Streiks. Aber es gibt doch besonders falsche, oder?
Naja gut, das muss sich die GDL im Moment natürlich vorwerfen lassen. Also gerade bei der ersten Streikphase, die ja so kurzfristig angekündigt war, dass Leute ja nicht umplanen konnten, hat man diese Bilder gesehen, die ja fast schon wieder diese alte Normalität waren. Vollgestopfte Züge an Abstand, nicht zu denken, trotz Masken, wo sich, ich finde, viele auch wirklich zu Recht gefragt haben, was soll das denn jetzt eigentlich?
Heißt die nächste Variante, Klaus, mit C?
Wieselski?
Ich mutmaße nur. Ich fürchte, das Lachen wird für die nächsten Minuten uns vergehen. Wir kommen nämlich zum ersten Hashtag. Schrecken in Afghanistan. Nach dem Abzug westlicher Truppen sind die Taliban zurück an der Macht und mit ihnen die Angst vor Unterdrückung, Verfolgung und Terror. Menschen klammern sich in ihrer Verzweiflung an startende Flugzeuge, Säuglinge auf der Flucht von ihren Familien getrennt. Die Bilder entsetzen die ganze Welt und die ganze Welt fragt sich gleichermaßen, wer trägt Schuld an diesem Desaster? Ja, ein Bundestagsabgeordneter von der FDP schreibt, warum gab es keine rechtzeitige Exit-Strategie für die Ortskräfte und deutschen Mitarbeiter in Afghanistan? Die Bundesregierung hat auf ganzer Linie versagt. Unsere Forderung nach einer schnellen und unbürokratischen Evakuierung kam bereits im Juni. Herr Wissing, wer trägt in Ihren Augen Verantwortung?
Die Dinge sind nicht gut gelaufen. Die Bundesregierung wirkt hilflos in dieser Situation, mehr oder weniger überrascht. Die Äußerungen des Bundesaußenministers in den letzten Wochen deuteten etwas ganz anderes an, als wir jetzt sehen. Und deswegen muss das restlos aufgeklärt werden. Dass niemand nach vorne tritt und sagt, ich übernehme die Verantwortung für dieses Desaster, ist keine gute Entwicklung, was dazu führen wird, dass bei der Bundestagswahl darüber entschieden wird, ob
also
Herr
Maas
und Frau Karrenbauer weitermachen.
Ja, Heiko Maas hat zuletzt ja auch gesagt, wir alle tragen Verantwortung, also die Geheimdienste.
Naja, also, alle tragen Verantwortung, aber irgendjemand muss sie ja auch übernehmen. Nicht? Also ich meine zu sagen, es ist nicht gut gelaufen, alle tragen Verantwortung, sicherlich trägt jeder irgendwie Verantwortung in der
Gesellschaft. Macht es ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man es auf mehrere zuckende Schultern verteilt, dann ist es für den Einzelnen nicht ganz so schlimm.
Ja, aber natürlich provoziert Heiko Maas damit bei der Bundestagswahl die Entscheidung darüber, ob er und Frau Kramp-Karrenbauer weitermachen sollen oder nicht.
Dieser Tweet gerade, dass die FDP eine schnelle und unbürokratische Evakuierung im Juni gefordert hat. Das ist ja, da lehnt man sich ja weit aus dem Fenster. Es gibt unter anderem diese Antwort. Nur mal so, der Bundestag hat am 23.06.2021 einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen zur großzügigen Aufnahme afghanischer Ortskräfte abgelehnt. CDU, CSU, SPD und AfD lehnten den Antrag ab. Die Linksfraktion stimmte mit den Grünen dafür. Die FDP enthielt sich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das doch so wichtig ist, wieso dann die Enthaltung?
Ja, das kann man relativ einfach aufklären. Das ist ein ganz typisches parlamentarisches Verhalten, wenn man einen eigenen Antrag hat, der weitergeht. So, die FDP hatte einen eigenen Antrag eingebracht, in die gleiche Richtung, der aber weiterging als der den Grünen. Und deswegen hat sie gesagt,
inwieweit ging der weiter?
Ja, er hatte mehr vorgesehen, was unbürokratische Verfahren anging. Und okay. Die FDP hat dann gesagt, wir wollen damit klarmachen, wir sind nicht gegen diesen Antrag, lehnen ihn deshalb nicht ab, halten aber unseren weitergehenden Antrag für den
besseren. Aber man hätte doch trotzdem sich, auch in diesem Falle, hätte man doch dafür stimmen können. Es ist doch eine Linie.
Ja, die FDP hatte ja für diese Inhalte gestimmt, indem sie dem eigenen Antrag zugestimmt hat.
Aber da enthält man, dann enthält man sich doch
nicht,
oder?
Dann sagt man, doch, wenn man einen weitergehenden Antrag hat, sagt man, der geht mir nicht weit genug. Ich halte die Inhalte für richtig, ich will aber mehr und habe einen eigenen Antrag eingebracht. Das ist ganz normal.
Und da macht man lieber nichts, Frau Linder? Wie sehen Sie das?
Naja, ich fand das eigentlich ganz interessant, weil an diesem 23. Juni gab es ja jetzt nicht nur diese Debatte über die Anträge der Grünen und auch der FDP, sondern es gab ja noch eine Aktuelle Stunde des Bundestags mit zwei wirklich interessanten Reden. Da war unter anderem die CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und dann Heiko Maas, SPD-Bundesaußenminister. Und die haben beide, finde ich, nochmal ihre Standpunkte dargelegt und haben beide, finde ich, interessante Sätze gesagt. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, wir haben jetzt irgendwie drei Ziele. Wir wollen unsere Soldaten dort rausbringen. Wir wollen die Ortskräfte sozusagen auch sicher rausbringen und wir wollen Bilder sozusagen von Massenevakuierungen vermeiden. Also das heißt, man hat auch dort schon irgendwie gesehen, dass man dort auch ein Momentum des Zögerns hatte und sie hat dann auch gesagt, nicht alle Ortskräfte wollen sofort raus, die müssten erstmal sowas natürlich auch mit ihren Familien klären und sie hat gesagt, naja, auch die Taliban seien Meister auf Social Media, Meister der Propaganda und nicht jedes Bild, was die Taliban veröffentlichen würden, also sie will damit sagen, sozusagen nicht jeder Fortschritt der Taliban, dem müsste man auch gleich glauben. Also das heißt, man hat auch dort gesehen, man tritt da auf die Bremse. Und Heiko Maas hat dann in, ich finde, relativ, naja, blumigen, selbstbewussten Worten nochmal diesen Einsatz gepriesen. Einsatz für Frauenrechte, Einsatz für die afghanische Zivilgesellschaft. Und hat dann seine Rede mit einem Satz abgeschlossen. Deutschland sei in diesem Einsatz sicherheitspolitisch erwachsen geworden. Also er hat sich selber ein gutes Zeugnis ausgestellt.
Okay, ja.
Und wenn man jetzt diese Bilder sieht, finde ich, sieht man kein Erwachsensein. Weil dieses Erwachsensein sicherheitspolitisch heißt in meinen Augen ja natürlich auch, man blickt voraus, man denkt in Szenarien und man denkt auch mal in Worst-Case-Szenarien und man kann auch schnell reagieren. Und man hat ja jetzt im Laufe des vergangenen Wochenendes gesehen, wie genau das eben nicht stattgefunden hat.
Exakt.
Und ich glaube im Moment, und man sollte, glaube ich, zwei Minister da auch noch mit reinnehmen. Das ist Bundesinnenminister Seehofer von der CSU, der nämlich in Visafragen da durchaus auf der Bremse gestanden hat, obwohl er es anders darstellt. Und auch der Entwicklungsminister von der CSU, Herr Müller, der nämlich auch gesagt hat, wir brauchen auch in Afghanistan weiterhin sozusagen Fachkräfte, Ortskräfte, um dort unsere Entwicklungspolitik fortzusetzen. Also ich glaube,
also dieses, kann man das natürlich auch verargumentieren.
Dieses Vierergespann muss man sich anschauen. Und es gibt ja jetzt auch von der FDP, von den Grünen, diese Forderung nach einem Untersuchungsausschuss. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, das durchzuführen, auch wenn es in der nächsten Legislaturperiode ist, um diese Abläufe, um auch dieses Zusammenspiel zwischen dem BND, dem Auslandsnachrichtendienst und dem Auswärtigen Amt wirklich mal dezidiert und im Detail mal auseinanderzunehmen. Weil im Moment habe ich das Gefühl, man ist so in diesem Akutmodus. Man muss auch jetzt reagieren. Man muss auch reagieren, weil die Taliban ja jetzt gesagt haben, wir setzen quasi ein Ultimatum. Ich glaube, da muss man im Moment die Kräfte wirklich auf was anderes irgendwie bündeln.
Wir kommen mal zu jemandem von der CDU, der keine Verantwortung hat, aber auch eigentlich keine weitere Rolle. Friedrich Merz, wenn es stimmt, dass Nachrichtendienste und die deutsche Botschaft schon Tage vor der Einnahme von Kabul zur Evakuierung geraten haben, Außenminister Maas dies aber ignoriert hat, dann muss er zurücktreten. Seine Rechtfertigungsversuche sind nur noch peinlich. Hashtag Merzmail. Will Friedrich Merz, von dem wir ja vieles wissen, ist, wollte er damit sagen, also ich bin ganz klar für 2015, muss sich wiederholen. Was will Friedrich Merz uns damit sagen? Hätte er anders gehandelt?
Naja, ich glaube, Friedrich Merz macht jetzt das, wofür in das Team Laschet eingekauft worden ist, nämlich polarisierenden Wahlkampf. Das hat er ja auch am Wochenende noch mal angekündigt, dass er sich weiterhin auch dezidiert äußern will, auch mal mit seinen Äußerungen Widerspruch auslösen will. Ich glaube, er erfüllt damit genau das. Und ich glaube, man muss sich es ganz genau anschauen und nicht auf, wie soll ich sagen, Hörensagen da im Moment seine Urteile fällen.
Herr Wissing, wie deuten Sie die Aussage von Friedrich Merz?
Gut, die CDU möchte das am liebsten dem Koalitionspartner alleine in die Schuhe schieben, aber sie hängt natürlich voll mit drin.
Da war die GroKo sich übrigens sehr einig in dieser Sache, ne?
Eben, und die Bundeskanzlerin hat ja die Richtlinienkompetenz und es ist ja auch schwer vorstellbar, dass sie nicht wusste, was in Afghanistan vor sich geht.
Ja.
Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sie es nicht wusste, ist das auch ein Problem. Also es gibt ja nur zwei Varianten. Entweder sie war informiert, dann hängt sie mit der Verantwortung voll mit drin, oder sie war nicht informiert, dann haben wir eine Regierung, die nicht funktioniert.
Aber es ist ja doch immer interessant zu sehen, dass Angela Merkel von solchen Kritiken eigentlich immer relativ stark ausgenommen ist. Das hört man
Ja, ja gut, das Kanzleramt kommt jetzt natürlich sozusagen als Kontrollinstanz für die Nachrichtendienste natürlich nochmal in den Blick. Aber sie ist jetzt nicht diejenige, der das anhaftet. Und sie hat sich ja auch bei diesem ganzen Afghanistan-Einsatz, der Afghanistan-Einsatz ging 20 Jahre. Sie hat 16 Jahre davon regiert. Aber man hat keine große Rede von ihr, sozusagen kein Statement, kein besonderes Engagement von ihr da im Bild. Wo viele auch sagen, die sie schon länger beobachten, ja, sie weiß halt, wo Themen schwierig werden und hält sich dann davon zurück.
Ja, das ist eine perfekte Überleitung, denn wir kommen zu einem nicht unproblematischen Satz. 2015 darf sich nicht wiederholen, warnt Armin Laschet dieser Tage, ein Verweis auf die Flüchtlingskrise vor 6 Jahren, während die humanitäre Katastrophe in Afghanistan in vollem Gange ist. Deutsche Medien kommentieren das als beschämend, würdelos, herzlos. Die Zeit unterstellt Laschet sogar, die konservativen Werte zu verraten. Herr Wissing, Sie haben geschrieben, 2015 im Sinne eines weitgehenden Organisationsversagens einer Bundesregierung darf sich nicht wiederholen. 2015 darf nicht zu einem Argument werden, Menschen die Hilfe zu verweigern, die um ihr Leben fürchten müssen. Haben Sie da dem möglichen künftigen Kanzler Armin Laschet ein bisschen geholfen im Sinne von, was der Armin eigentlich sagen möchte, ist, wir müssen das organisatorisch besser hinkriegen, aber nicht grundsätzlich uns der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern?
Na, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass das nicht reicht, wenn man sich hinstellt und sagt, es darf sich nicht wiederholen, sondern wenn man in politischer Verantwortung, in Regierungsverantwortung steht, wie die CDU, dann muss sie etwas dafür tun, dass sich das nicht wiederholt. Festzustellen, dass das schlimm war, was damals passiert ist, reicht nicht aus.
Was heißt schlimm? Also, dass die Flüchtlinge gekommen sind oder dass es den Anlass gab?
Dass man nicht vorbereitet war, dass das chaotische Zustände waren und dass man es nicht geschafft hat, in Europa eine einheitliche bestimmte Vorgehensweise auf den Weg zu bringen.
Das aber Sie würden es trotzdem auch, also würden Sie diesen Satz, der ja sowohl von der CDU als auch von der AfD kommt, 2015 darf sie nicht wiederholen, würden Sie den Satz auch so unterstreichen?
Also es darf sich nicht wiederholen, dass wir unvorbereitet und unkoordiniert uns als europäische Wertegemeinschaft blamieren. Das war ja 2015 passiert.
Aber so darunter subsumiert die CDU es ja auch. Also das ist ja die Ansage. Ja,
mir reicht es nicht aus, wenn eine Partei Regierungsverantwortung trägt, dass sie sich hinstellt und sagt, die Dinge dürfen sich nicht wiederholen, die wir früher falsch gemacht haben. Weil ich stelle mir die Frage, was tut die CDU denn in Regierungsverantwortung dafür, dass das nicht passiert? Und schauen Sie, wir brauchen, das Schlimme ist ja, dass Menschen, die uns dort unterstützt haben, die Ortskräfte um ihr Leben bangen müssen, weil und die Bundesregierung mehr oder weniger hilflos zusieht oder in hilflos versucht, irgendetwas noch zu retten. Ja. Und dass das so unkoordiniert wirkt.
Wie würden Sie es denn koordinieren? Wie würden Sie die Flüchtlingshilfe regeln?
Also es war doch völlig klar, dass wenn es zu einem Abzug kommt aus Afghanistan, dass genau diese Frage zu klären ist.
Aber jetzt in diesem Moment?
Naja, die Bundeskanzlerin war ja unlängst in den USA und hat mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen. Ja. Und mich wundert schon, dass man dann aus Amerika zurückkommt, kurze Zeit danach diese Probleme in Afghanistan entstehen und die Bundesregierung wirkt, als werde sie aber davon gerade überrascht.
Ihr Vorschlag, Sie haben sich ja sicherlich auch Gedanken gemacht. Naja, und Sie können ja möglicherweise demnächst mitregieren.
Ja, so. Wir haben ja frühzeitig gesagt, wir brauchen eine Exit-Strategie für Afghanistan. Es war ja klar, dass das kein Dauerzustand sein kann. Die Erfolge sind ja auch nicht wirklich
mäßig gewesen. 250.000, allein Herr Baerbock sagt 50.000. Das ist
also
so,
ich meine, was ist jetzt konkret zu tun?
Jetzt konkret,
also
genau. Gut.
Ich meine, die Dinge, die versäumt worden sind, die kann man jetzt nicht ändern. Was man tun muss, ist erstmal Gespräche führen. Wir brauchen so schnell wie möglich einen EU-Sondergipfel. Wir brauchen ein NATO-Sondertreffen. Wir brauchen Hilfen vor Ort, dass die Menschen möglichst in der Nachbarregion so aufgefangen werden, dass sie keine weiten Fluchtwege auf sich nehmen müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen zu tun. Wir brauchen so schnell wie möglich eine Regierungserklärung und wir können nicht einfach nur zuschauen und hoffen, dass wir die Situation überstehen. Aber
vor Ort ist ja eine beliebte Aussage, wenn man sagt, dann kriegen wir die Probleme nicht direkt, die stehen dann nicht bei uns Fußmatte.
Nein, wir stehen in der Verantwortung dafür, dass allen Ortskräften dort geholfen wird. Nein, allen Ortskräften, die uns dort geholfen haben, denen müssen wir ein Angebot machen. Mhm. Entweder zu uns zu kommen, um ihr Leben geschützt zu bekommen, oder eben in der Region in nur sicheren Verhältnissen.
Also es gibt ja sehr viele, also es gibt ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, ihr habt uns geholfen, ihr Ortskräfte, sondern es gibt ja viele andere Menschen, denen ja jetzt auch große Probleme drohen, beziehungsweise das Leben wird bedroht. Was ist mit denen?
Diese langen Fluchtwege sind für die Menschen auch ein Risiko. Deswegen sollte man versuchen, so vielen wie möglich in der Region zu helfen. Okay. Und selbstverständlich müssen wir uns als Europäer auch verantwortlich fühlen. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Wir können unsere Werte nicht immer nur...
Ich hatte ja gerade mal nach einer konkreten Zahl gefragt.
Es gibt für
wie viel
mich,
kann Deutschland aufnehmen?
Es gibt für mich ganz klar, was und die Ortskräfte angeht, die uns geholfen haben, können wir keine quantitative Grenze ziehen. Okay. Menschen, die uns geholfen haben, haben einen Anspruch darauf, dass wir ihnen helfen. Gleichzeitig können wir natürlich nicht alle, die aus der Region fliehen, aufnehmen.
Nicht alle, aber es gibt ja darüber hinaus ja durchaus noch eine Zahl von Menschen.
Ich glaube, dass diejenigen, die als Ortskräfte uns unterstützt haben und deren Leben deshalb bedroht ist, weil sie uns unterstützt haben, dass wir für diese Menschen eine Verantwortung haben. Und diese Verantwortung müssen wir uneingeschränkt wahrnehmen. Und da kann es keine quantitative Begrenzung
geben. Okay, aber die qualitative Begrenzung oder die Einschränkung gibt es aber schon über die Ortskräfte hinaus.
Also das ist jetzt, wir sollten erst einmal unsere Verantwortung wahrnehmen, die wir unmittelbar haben. Darüber hinaus empfehle ich, also bin ich der Meinung, dass wir als Europäer gemeinsam dafür sorgen sollten, dass wir so vielen Menschen wie möglich in der Region ein Angebot machen. Und selbstverständlich kann Deutschland nicht unbegrenzt Menschen über die Ortskräfte hinaus
aufnehmen. Nicht unbegrenzt, aber es gibt ja trotzdem eine gewisse Zahl, die man sich vorstellen kann. Man hat ja ein bisschen Fantasie.
Ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht fantasieren, sondern wir müssen für alle ein Angebot machen, als Europäer das Leben schützen. Mhm. Und wir müssen für diejenigen, die uns geholfen haben, bereit sein, sie aufzunehmen. Und zwar ohne eine Begrenzung nach oben.
Wäre zumindest schon mal ein Anfang. Frau Linder, wie wird sich der Wahlkampf verändern, auch über diese Frage und über den Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen? Wir sprechen ja auch über die CDU, die über dieses Thema auch sehr viele Sympathien gewonnen hat damals.
Ich fand den Satz ziemlich interessant, muss ich sagen. Und also man muss vielleicht kurz davor setzen, ich mache das selten, ich glaube, ich werde es auch selten tun, aber ich muss da eine kleine Lanze für Armin Laschet irgendwie brechen, weil er ja nicht nur diesen Satz einfach lose in den Raum gestellt hat, sondern er hat es durchaus auch eingebettet sozusagen in sein Verständnis, hat ähnlich wie Herr Wissing auch gesagt, man solle den Flüchtlingen in der Region helfen, wobei man auch sagen muss, Region ist natürlich auch ein schwieriger Begriff. Die Partner, mit denen man es dort zu tun hat, Pakistan, Iran, die Nachbarschaft ist ja jetzt keine einfache Nachbarschaft, das sind ja keine einfachen Partner, da gibt es auch keine eingespielten sozusagen diplomatischen politischen Beziehungen. Ich muss sagen, mich hat der Satz total getroffen. Mich hat er dann auch in dieser Wiederholung getroffen. Jula Klöckner, Kollege Strobel, Innenminister aus Baden-Württemberg. In dieser Dauerschleife, in dieser Wiederholung, da hatte ich das Gefühl, aus diesen vier Worten spricht diese Panik, diese Angst, dieses nicht überwundene Trauma der CDU aus dem Jahr 2015. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ist es politisch klug, diesen Nexus zwischen dieser großen Krise in Afghanistan, die ja viele Menschen wirklich auch bewegt, emotional aufwühlt, auch, ich glaube, auch mit einem gewissen Mitgefühl für das Schicksal der Menschen dort vor Ort versieht, dann sofort zu verbinden mit dieser Flüchtlingsthematik. Und ich finde, es war nicht geschickt und ich finde, da hat man ein großes Momentum der Angst einfach gespürt und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man die Themen adressiert natürlich, dass man auch vorausschauend agiert, aber dass man nicht diesen Satz so prägt, zumal man auch vielleicht noch hinterher schieben muss, Armin Laschet hat ja damals die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ja wirklich unterstützt, der stand ja an ihrer Seite quasi wie eine Eins im Gegensatz zu den Vertretern zum Beispiel von der CSU.
Und da kommen wir jetzt gleich zu einem anderen, wenn gleich völlig anders gearteten, emotionalen Thema. Wo fangen Grundrechte an? Wo hört die Freiheit auf? Und wann ist 2G, also genesen und geimpft, Standard? Wie bei allen Aspekten zum Thema Corona gibt es auch bei der Thematik 2G oder 3G, harte Fronten, Kino, Kneipe und Fußballstadion demnächst nur noch für Genesene und Geimpfte. Und wann kommt 1G? ich nenne es ja liebevoll 1A, also ein Antikörper-Depot im Körper ist ja dann am Ende egal. Aber gut, das werden wir dann noch, es gibt ja für alles neue Bezeichnungen.
Nicht noch mehr
Abkürzungen. Nein, nicht noch mehr Abkürzungen und Codes. Karl Lauterbach, den hat man in der Corona-Krise auch ab und zu mal gehört. In Leverkusen liegt die Inzidenz schon bei 190. NRW verliert die Kontrolle. Wenn wir bis zur Bundestagswahl so weitermachen, werden in den nächsten 5 Wochen zu viele Menschen schwer erkranken. Wir sollten jetzt überall womöglich auch die 2G-Regel anwenden. Sein letzter Vorschlag, das kann man gleich noch anfügen, war unter anderem halt eben auch Bus oder Bahn. Tja, 2G oder 3G, wofür plädieren Sie und warum?
Ich plädiere für 3G, weil es muss ausreichen, wenn jemand einen Test nachweist und damit genauso wenig eine Infektion wahrscheinlich ist, wie wenn er geimpft ist oder genesen ist.
Da kann ich übrigens Ihnen mal als kann ich Ihnen mal ein persönliches Beispiel zugrunde legen. Ich war an einem Montag 2-mal negativ getestet, habe am Dienstag ausreichend Leute angesteckt und war erst am Mittwoch positiv getestet. Also ich bin da ein guter Beleg dafür, dass 3G also durchaus seine Tücken hat.
Ja, aber Herr Beisner, es ist ja so, es ist auch so, dass Geimpfte andere anstecken können.
Aber nicht in der Intensität.
Naja, die ganze Zeit hat man den Leuten erklärt, dass wenn sie getestet sind, dass das Infektionsrisiko dann niedrig genug ist, um am sozialen Leben teilzuhaben.
Und aber es gibt ja immer neue Erkenntnisse. Also wir lernen ja auch regelmäßig dazu und stellen fest.
Wir fahren aber keine Zero-Covid-Strategie. Und der Test hat ja auch einen großen Vorteil. Dadurch, dass wir sehr viele Tests haben, können wir das Infektionsgeschehen besser verfolgen. Wenn wir die Tests jetzt runterfahren und verbannen, dann haben wir das Problem, dass Leute sich weniger testen lassen. Dann können sie aber ungetestet zum Beispiel ganz normal im Supermarkt einkaufen gehen. Das heißt, dadurch sinkt ja nicht das Infektionsrisiko, sondern das Ganze wird intransparenter. Und deswegen haben wir keinen Grund, von der bisherigen Systematik abzuweichen. Es gibt genauso wie bei Genesenen oder auch Geimpften auch bei Getesteten ein geringes Risiko, dass sie Überträger sein können. Und dieses geringe Risiko ist nicht so groß, dass dadurch eine Eskalation der Pandemie droht. Wir empfehlen natürlich allen, sich impfen zu lassen, die geimpft werden können, weil das der beste Schutz ist, vor einem schweren Verlauf zu schützen. Aber wir wissen auch, dass die Impfung nicht vor Infektionen schützt. Wir sehen das jetzt wieder. Auch Hospitalisierungen kommen nach Impfung vor.
Aber doch vergleichsweise gering.
Ja, absolut. Genauso ist es auch gering, dass Menschen, die negativ getestet sind, Überträger sind. Und das, was wir an Schutz durch die Testung haben, reicht aus, um die Pandemie unter Kontrolle zu haben. Und das ist ja auch das, was wir leisten wollen. Wir wollen ja keine Zero-Covid, also keinerlei oder Null-Covid-Strategie, sondern wir verfolgen die Eindämmung der Pandemie zur Vermeidung einer Überlastung des Gesundheitssystems.
Wir kommen zu Ihrem Parteivorsitzenden. Der schreibt, für Geimpfte und Genesene überflüssig. FDP-Chef Lindner fordert Ende der Maskenpflicht. Wie finden Sie diese Aussage Ihres Namensvetters?
Also ich muss dazu vielleicht kurz einfach noch den Disclaimer machen. Wir sind weder verwandt noch Verschwäger. Das ist tatsächlich einfach reiner Zufall. Aber naja, also mich würde eigentlich mal interessieren, wie geht denn der Satz weiter? Also fordert Ende der Maskenpflicht überall, fordert Ende der Maskenpflicht draußen, fordert Ende der Maskenpflicht in Innenräumen.
Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es schon darum, dass man jetzt zum Beispiel in Bussen, wo man längere Zeit sehr dicht an dicht ist, dass man es da wohl noch beibehält, aber im Einzelhandel oder in Restaurants, da soll sie fallen.
Gut, aber ich meine, das ist ja natürlich auch Sache der Länder. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel das Bundesland Sachsen anschaut, die haben das jetzt eine Zeit lang bei geringen Inzidenzen, bei unter 10, dann auch praktiziert in den Supermärkten. Das ist für Menschen wie mich, die in Berlin leben, dann aber auch beruflich oder auch privat dann in Sachsen unterwegs sind, schon eine ganz eigene Erfahrung.
Ja.
Und ich muss sagen, nicht unbedingt eine ganz positive Erfahrung, dann halt ohne Masken dort unterwegs zu sein. Und ich habe mich halt gefragt, wie geht das jetzt in Sachsen weiter, wo die Inzidenzen nicht so stark wie Nordrhein-Westfalen, aber halt auch potenziell steigen, wenn sie im ganzen Land steigen.
Ja.
Wie geht man dann wieder zurück? Und ich persönlich muss sagen, dass ich das Tragen von Masken als eine sinnvolle und auch niedrigschwellige Prävention empfinde, wenn man im Gegenzug sagen kann, Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, länger länger in die Schule zu gehen. Es ist mehr kulturelles Leben, auch mehr Wirtschaftsleben, mehr Leben in der Gastronomie möglich. Ich glaube, da muss man doch ein bisschen gegeneinander abwägen. Und ich finde es durchaus interessant, diese Frage von 2G und 3G, wie man jetzt auch sieht, wie quasi Privat und Staat dort ja auch in einem gewissen Spannungsfeld steht, weil es ja private Akteure gibt. Sie haben den FC Köln angesprochen, aber es gab jetzt auch diese Debatte im Europapark Rust oder auch bei anderen Veranstaltern, die dort ein unterschiedliches Vorgehen zwischen Geimpften, Genesenen und halt dann Getesteten ausprobieren, wo ich auch das Gefühl habe, Sie haben eben das Wort Standard genannt, dass man auch hier wie so oft in dieser Corona-Pandemie an neuen Standards, also das heißt Regeln, aber natürlich auch einer neuen gesellschaftlichen Etikette irgendwie immer weiter arbeitet. Also von daher würde ich, wenn wir jetzt auf diesen Tweet kommen, würde ich sagen, nee, halte ich für keine gute Idee.
Also mit der gesellschaftlichen Etikette hadert unter anderem Sarah Wagenknecht. Sie schreibt, wenn Geimpfte so ansteckend sind wie Ungeimpfte, wird es Herdenimmunität wohl nie geben. Statt Druck auf Ungeimpfte auszuüben, bräuchte es daher mehr und kostenlose Testmöglichkeiten. Diese abzuschaffen ist nicht nur unsozial, sondern gefährlich, Herr Spahn. Ja, Herr Wissing, müssen Sie jetzt der Position der Linken Sarah Wagenknecht zustimmen?
Nee, das hat ja nichts mit links und nicht links zu tun, sondern es ist in der Tat die Frage, ob es klug ist, jetzt vor dem Winter, Mitte Oktober, die Tests zurückzufahren. Wenn wir die Kostenpflicht einführen, das heißt, es wird weniger Tests geben. Die Testzentren werden dann nicht mehr in der Masse, in der Fläche verfügbar sein. Wir haben weniger Informationen über das Infektionsgeschehen. Das Ganze wird intransparenter. Also ich frage mich, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube nicht. Ich finde, dass die Tests nicht auf Dauer kostenlos sein können. Ja. Aber vorm Winter weniger Tests zu riskieren, das ist nicht sehr schlau.
Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen in den, ich sag mal ganz vorsichtig, in den Hollywood-Bereich. Alle Beteiligten von CDU und CSU betonen in den letzten Tagen immer wieder, gefragt oder ungefragt, dass es natürlich nicht zur Debatte steht, ernsthaft darüber nachzudenken, ob Markus Söder doch noch zum Kanzlerkandidaten der Schwesterpartei wird. Es wird so oft verneint, dass scheinbar doch was dran ist. Aber macht das Sinn? Und unter welchem Kanzler würde die FDP lieber mitregieren? Herr Wissing, Sie haben geschrieben, Markus Söder ist der klassische Fall eines schlechten Verlierers. Statt für den Erfolg der Union zu arbeiten, arbeitet er sich lieber an Armin Laschet ab. Also dieser Markus Söder, dieser, schauen Sie, es geht doch nicht um Personen, es geht um Deutschland, hat doch jetzt gerade bei dem CDU-Wahlkampfauftakt oder Unionswahlkampfauftakt, man ist ja eine Union, das hat man ja gesehen, hat doch gesagt, der Armin und ich, wir verstehen uns meistens, also hat sie das... Warum ist Söder ein schlechter Verlierer? Hat sie das nicht überzeugt, was Sie da gesehen haben?
Naja, weil ständig diese Frage aufgeworfen wird, ob Armin Laschet der Richtige ist oder nicht. Diese Frage ist ja von der CDU entschieden worden. Und ich finde, das ist nicht fair, wenn man selber sich dann zurückzieht und sagt, ich werde jetzt nicht Kanzlerkandidat, sondern Armin Laschet macht das, dass man permanent diese Debatte am Laufen hält.
Also was werfen Sie Söder konkret vor?
Er leistet einen Beitrag dazu, dass die CDU, CSU eine Personaldebatte führt und inhaltlich nicht mehr erkennbar ist.
Wie sieht der Beitrag im Detail aus?
Naja, es wird ständig diskutiert und es wird angestoßen, die Frage, ob Armin Laschet der Richtige ist oder nicht, indem er permanent sagt, es gibt überhaupt keine Diskussion über die Personalie Laschet, thematisiert er das Ganze ja. Es gibt in der FDP keinen
Grund. Also das heißt, er bestreitet Dinge, die er selber aufbringt?
Also wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, ansatzweise zu erklären, dass Christian Lindner unumstritten ist,
weil sich diese Frage nicht stellt. Also Sie haben ja auch keinen anderen. Da ist ja nur Christian Lindner, ist ja in dem Falle ja, also
ich sagen, gottgleich. Aber wir haben jedenfalls jemanden, hinter dem wir geschlossen stehen, und das aus gutem Grund. Ja, und können uns dann mit Inhalten beschäftigen. Während die Union sich ständig mit der Frage beschäftigt, war es richtig, Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten zu machen? Ich finde, diese Frage ist müßig, die ist entschieden. Die Union sollte den Wählerinnen und Wählern ein inhaltliches Angebot machen. Die Leute wissen nicht, wofür die Union steht. Das ist ein
Problem. Oder haben Sie womöglich auch ein bisschen Angst, dass die permanente Söder-Kritik Ihren Kanzlerkandidaten, in Anführungsstrichen Armin Laschet, so schwächt, dass es auch für die Regierungsbeteiligung...
Also Armin Laschet ist nicht der Kanzlerkandidat der FDP.
Wir kämpfen für unseren Spitzenkandidaten. Sind Sie dann schon für Scholz? Habe ich das so verstanden?
Nein, also ich bin ganz entschieden dafür, dass die FDP stark aus dieser Wahl herausgeht, ja, und das aus guten inhaltlichen,
ja,
die Gründen.
Die FDP kann ja womöglich auch stark aus der Wahl rausgehen. Es kann nur sein, dass es dann vergleichsweise wenig bringt, weil die CDU halt einfach nicht so gut performt.
Nein, das hat es noch nicht gegeben, dass das einer Partei wenig bringt, wenn sie stark aus einer Wahl hervorgeht. Und wir wollen ja inhaltlich, wir wollen das Land modernisieren, Digitalisierung vorantreiben. Wir haben viel vor. Wir wollen mehr in Bildung investieren.
Aber ist es Ihnen denn egal, unter welchem Kanzler oder welcher Kanzlerin diese Möglichkeit besteht, ja durchaus, Sie den Finanzminister stellen?
Das ist uns kommt es auf das Regierungsprogramm an. Ja, also dass es uns nicht um Ämter geht, ich glaube, das hat die FDP hinreichend nachgewiesen. Uns, ja, geht es um die Frage, mit welchem Regierungsprogramm,
Linda hat doch schon gesagt,
mit welchem Kurs wollen wir Deutschland nach vorne bringen. Und okay, da geht es uns um Modernisierung, um Digitalisierung. Wir wollen keine Steuererhöhungen, wir wollen keinen Schuldenstaat.
Das wird übrigens noch sehr interessant mit der abgelehnten Steuererhöhung, wenn man plötzlich mit den Grünen am Koalitionstisch. Frau Linda, ich werfe jetzt noch mal kurz diesen eben schon angesprochenen Markus Söder ein. Der schreibt, wir sind bereit, es ist Zeit, endlich zu kämpfen. Wir wollen für Deutschland keine Ampelkoalition und kein Linksbündnis. Wir haben keinen Bock auf Opposition. Unser Motto lautet Stabilität und Erneuerung, souverän und engagiert, sexy und solide. Zeigen wir, was wir können. So, also wer ist jetzt in der Union sexy, wer ist souverän, wer ist solide oder also für hat er am Ende sich mit sexy hat das schon sich selbst gemeint, oder?
Sexy und solide. Ich habe das am Samstag mir nebenher sozusagen angehört.
Hat sich also, das übertragen auf Sie?
Sexy und solide. Ja. Es hat mich auf jeden Fall so weit fasziniert, dass ich es mir gemerkt habe.
Okay.
Und ich glaube, das ist halt der Punkt, den Markus Söder kann. Mhm. Und allein in dieser kurzen Sequenz, die Sie da eben vorgelesen haben, kommen sexy und solide, ja, ich habe das
jetzt. Haben sich ja viele Menschen auch gemerkt, tatsächlich.
Natürlich merkt man sich sowas. Ja. Vielleicht wegen der Reibung der Begriffe, vielleicht auch, weil man sich halt einen halben Nachmittag drüber Gedanken macht, meint das Markus Söder jetzt auf sich, meint das eher auf den Laschet oder irgendwie auf viele andere Unionsleute, ja, auf die Politik allgemein, was auch immer.
Ja.
Man ist dann geistig erstmal abgelenkt. Aber ich glaube, das eine kleine Wort, was da eben noch versteckt war, das war wieder so ein Fußtritt von Söder. Wir müssen endlich anfangen, ja, zu kämpfen. Wir müssen endlich anfangen, Wahlkampf zu machen, wo ich mich gefragt habe. Ich habe beide Reden, sowohl Laschet als auch Söder.
Ist das wieder dieser Schlafwagen?
Gehört und habe mir dann halt schon gedacht, naja, was dachte denn Söder, wenn er sowas formuliert? Und der macht das ja nicht aus Spaß, der macht das ja ganz bewusst. Was ja Laschet da die ganze Zeit vorher eigentlich gemacht hat. Und also es war schon sehr deutlich, dass man an diesem Samstag jetzt mit aller Macht, ich glaube, der Kollege von der Welt hat es als die letzte Patrone irgendwie bezeichnet, mit aller Macht versucht, da in diesen Wahlkampf zu kommen, auch mal mehr als zwei Themen angeboten hat in dieser Rede von Laschet, die er 45 Minuten...
Mehr fallen ihm ja in der Regel auch nicht ein, wie wir ja letztes Mal festgestellt haben.
Er hatte ja diesmal Zeit, sich darauf vorzubereiten, also konnte er auch darüber reden, wie wichtig Außenpolitik ist, dann natürlich diese Klassiker Digitalisierung, keine neuen Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und dann halt auch sein Schlager der Planungsbeschleunigung. Also da waren ja so ein paar Sachen irgendwie dabei.
Schönes deutsches Wort.
Wobei ich mich schon gefragt habe, so Planungsbeschleunigung, ist das was bei mir so wie diese solide und sexy so im Kopf bleibt, wo auch ein Bild entsteht, wo auch mein Bauch, der politische Bauch vielleicht irgendwie anfängt so zu arbeiten und die Emotion so ein bisschen anspringt, was ja eigentlich auch sein muss, damit man das Gefühl hat, da ist ein Spitzenkandidat, der hat eine Idee, vielleicht sogar eine Vision so für die nächsten 4 Jahre. Das habe ich ehrlich gesagt in dieser Rede dann auch nicht gesehen. Und man hat auch wieder gesehen, es gab so einen kleinen Haspler, irgendwie wieder so einen kleinen Versprecher, so einen Fehler, wo er über die Landshut gesprochen hat, die natürlich nicht in Landshut, sondern in Mogadischu befreit wurde. Aber auch das sind natürlich die Dinge, die bleiben dann halt wieder hängen. Und der ganze Rest geht total unter. Ich habe das Gefühl, ich sehe die noch nicht als Team.
Welche Rolle muss Markus Söder denn jetzt noch spielen in den letzten 4 Wochen, damit die FDP vielleicht in einer Jamaika-Koalition aufwacht, heißt es ja jetzt zuletzt. Ne?
Ich bin jetzt nicht der Berater der Union. Aber
können Sie aber doch, warum wäre doch
ja,
toll.
Wenn ich, also Söder wenn ich ist das mal, ja auch. Irgendwie. Wenn ich das mal machen soll, gerne. Also schauen Sie, ich glaube die Union...
Schauen Sie, die klingen ja schon wie Söder jetzt.
Die Union muss, inhaltlich ein Angebot machen. Sie erklärt, dass sie mit dem, was sie die letzten 16 Jahre gemacht hat, selber nicht so ganz glücklich ist. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was will sie jetzt anders machen und warum? Also zu sagen, das Land muss modernisiert werden, wenn man 16 Jahre regiert hat, wirft ja die Frage auf, warum habt ihr das nicht getan? getan und was wollt ihr genau verändern? Und das wäre etwas, was helfen würde. Das würde auch, ich sag mal, Bündnisse sichtbar machen oder mögliche Bündnisse sichtbar machen. Stattdessen erklärt Herr Söder irgendwie immer wieder versteckt, dass er mit Herrn Laschet ein Problem hat. Das finde ich nicht sehr hilfreich, nicht sehr konstruktiv, weil es geht ja letztlich nicht um die Fehde innerhalb der Partei CDU, CSU, sondern es geht am Ende um das Land.
Sehr schön gesagt. Übrigens auch das mit den Bündnissen, denn dazu kommen wir jetzt. Wir kommen zum Königsmacher, FDP, das werden Sie gerne hören. Die FDP könnte eine entscheidende Rolle bei der Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl spielen. Und Parteichef Lindner geht davon aus, dass der natürliche Partner die CDU ist. Ein Eintritt seiner Partei in eine Ampelkoalition mit der SPD und den Grünen? Unvorstellbar. Herr Wissing, eine Koalition mit den Grünen, egal in welcher Konstellation, grundsätzlich und definitiv ausgeschlossen. Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, schreibt, wer FDP wählt, muss in Kauf nehmen, dass er am Ende mit Esken und Kühnert am Kabinettstisch aufwacht. Wer sicher sein will, dass aus dem Kanzleramt eine Politik mit Maß und Mitte gestaltet wird, muss mit beiden Stimmen die Union wählen. Das finde ich übrigens interessant für eine Regierung, die zuletzt durch einige Schläfrigkeit aufgefallen ist, dass man da so narkoleptische Bilder malt, finde ich sehr gelungen. Was sagt uns diese Aussage von Paul Ziemiak?
Dass die CDU ganz offensichtlich kein Konzept für diesen Bundestagswahlkampf hatte. Und deswegen sollte sie schleunigst eins entwickeln. Mhm. Die CDU warnt vor einer Zusammenarbeit mit der SPD, obwohl sie mit der SPD selbst regiert. Die CDU warnt vor einer Zusammenarbeit mit den Grünen, obwohl sie selbst mit den Grünen regieren möchte. Das passt doch nicht zusammen.
Naja, aber die Leute lesen natürlich die Umfrageergebnisse und können sich das ja selber ein bisschen zusammenpuzzeln, was da alles möglich wäre.
Aber dass die Union jetzt sich auf die FDP einschießt, ist doch ein bisschen merkwürdig. Denn,
ist die Angst berechtigt? Also früher hatte die CDU ja die Taschen sehr voll, was Wählerstimmen angeht. Jetzt haben sie eher die Hosen voll und dann kommt sowas dabei raus.
Die Union sollte sich die Frage stellen, warum sind einzelne Parteien in diesem Wahlkampf erfolgreicher als andere? Und meine Beobachtung ist, dass diejenigen, die ein klares inhaltliches Angebot gemacht haben, die konstruktive Lösungsvorschläge gemacht haben für Klimaschutz, wie etwa mit dem CO2-Deckel oder zur Modernisierung, mit einem Digitalisierungsministerium Gas geben und so weiter. Das sind konkrete Dinge, das spricht die Bürgerinnen und Bürger an. Dieses Bashing anderer Parteien, die anderen sind schlecht und ich warne davor und so weiter, das holt die Leute nicht ab. Aber und dann auch noch der interne Personalzwist. Die Union könnte ja jetzt doch ein inhaltliches Angebot machen.
Genau, inhaltlich könnten wir ja jetzt auch ein bisschen konkret werden, weil Sie können ja jetzt zum Beispiel den besorgten Paul Ziemiak beruhigen, indem Sie sagen, also das mit der SPD, das wird, also lieber Paul Ziemiak, das werden wir natürlich nicht machen, doch nicht mit uns, der FDP.
Ich glaube, also wenn ich die Union beraten würde, würde ich sagen, klärt euer Verhältnis zu den Grünen. Mhm. Und da habt ihr eine gute Möglichkeit,
abzugrenzen. Aber es geht ja um Ihr Verhältnis zur SPD jetzt in diesem Falle. Also Ziemiak sorgt sich ja nicht um die Grünen, sondern Ziemiak sorgt sich ja darum, dass Sie plötzlich mit der SPD.
Also mich beschäftigt die SPD ehrlich gesagt wenig. Mich beschäftigen mehr die Probleme unseres Landes. Ich mache mir Sorgen um die Außensicherheitspolitik. Ich mache mir Sorgen um die europäische Staatsverschuldung.
Aber machen Sie sich auch Sorgen um Kühnert und Esken? Oder denken Sie, ach, dann bin ich wenigstens sehr wach an diesem Tisch, Paul Ziemiak gesprochen hat?
Ich habe keine Sorgen um Frau Esken oder Herrn Kühnert, sondern ich habe Sorgen um dieses Land und
Können Sie sich das vorstellen? Weil ein zweites Mal besser nicht regieren als falsch regieren geht ja nicht. Der Joker ist ja gezogen.
Ich glaube, klarer als die FDP kann man seine Bereitschaft, sich einer Regierung anzuschließen, nicht mehr ausdrücken.
Kühnert und Esken kann ich mir gut vorstellen.
Nein, es geht uns um Inhalte. Wir machen unsere Entscheidung an Inhalten fest. Wir haben aus vergangenen
Wahlkämpfen Schlüsse gezogen. Also die SPD steht ja im Vergleich zur CDU, weil das haben Sie ja angemahnt, die stehen ja für Inhalte.
Absolut richtig. Ich kenne die Inhalte der SPD.
Und natürlich können Sie doch jetzt sagen, mit diesen Inhalten kann die FDP leben. Wir können uns das in einer Koalition vorstellen.
Nein, das können wir nicht.
Ja oder nicht. Nein?
Nein, wir können mit Steuererhöhungen werden wir nicht zustimmen und wir werden auch nicht einer Partei die Hand reichen, um erneut ganz Europa zur Staatsverschuldung einzuladen. Das machen wir nicht. Übrigens haben wir da aber auch ein Problem mit Herrn Söder, der ja selbst die Schuldenbremse auch in Frage stellt. Also es ist ja nicht so, dass das bei anderen so klar wäre. Wir können uns aber auch nicht hinstellen und können sagen, weil wir ein anderes Wahlprogramm haben als CDU, CSU, SPD oder Grüne, schließen wir alles aus. Also so geht es auch nicht. Wir wollen, dass die Wählerinnen und Wähler nach Inhalten wählen. Und wir stehen nicht hier als Koalition in irgendeine Richtung, sondern als eigenständige Partei mit einem eigenen Programm.
Aber ich muss mal kurz Frau Lindner fragen, dass die das nochmal für mich übersetzt. Also das, war das jetzt eine Absage an die Ampel? Und eigentlich auch an Jamaika, weil wenn es keine Steuererhöhung gibt, ist das andere Thema ja eigentlich auch vom Tisch.
Nee. Also Herr Wissing wird, wenn Herr Wissing jetzt klug ist, und das unterstelle ich ihm jetzt irgendwie einfach mal, und versucht irgendwie strategisch die FDP da jetzt zu positionieren, macht er genau das, was er jetzt tut. Er sagt, ich will so viele Wählerstimmen, wie es geht, zur Not auch von der CDU hier, Gebrüber, die Wählerstimme. Und man wird natürlich keine Koalition ausschließen. Und es gab ein ganz interessantes Interview. Sie haben ja mit Herrn Kühnert ja auch diskutiert und mit Frau Hasselmann für den Spiegel. Haben Sie ja über die Ampel und alle möglichen Konstellationen auch diskutiert. Und es war total interessant, weil man dort nämlich so die verschiedenen Schattierungen von, ach, wir wollen eigentlich nicht, aber so ein Hintertürchen lässt man sich ja vielleicht doch offen dann noch lesen konnte. Und ich glaube auch, dass die FDP wirklich in diesem Wahlkampf, der ja ein ganz besonderer ist, weil so viele Konstellationen rechnerisch möglich sind, sich da jetzt irgendwas zu verbauen, sollte man, glaube ich, nicht tun. Es gibt im Moment, also das ist ungefähr Stand Ende letzter Woche, 4 Konstellationen, die eine Mehrheit im Moment hätten. Das sind allesamt 3er-Koalitionen, und an 3 von diesen 4 Varianten wäre die FDP beteiligt. Also das andere wäre eine Kenia-Koalition im Bund. Also das heißt, eine Flexibilität muss es geben. Und ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen, nur zu sagen, oh, wir schauen uns auf die, wir konzentrieren uns auf die FDP als Königsmacherin. Wir müssen natürlich auch auf die Grünen gucken und die strategischen Varianten. Und dort gab es von Frau Hasselmann in diesem Spiegel-Interview die klare Ansage, naja, unsere Schnittmengen sind mit der SPD größer als mit der CDU. Weil wenn die Grünen dann irgendwie klipp und klar sagen, wir wollen was mit den Sozen machen, wir machen nichts mit der CDU, weil die so schläfrig ist, dann werden die Karten natürlich eh ganz neu gemischt. Um das jetzt mal abzuschließen, ich glaube, es ist viel.
Aber ich will das nochmal klar sagen.
Also alles kann, nichts muss.
Nein. Es gibt bei uns keine Hintertürchen. Es gibt bei uns eine klare Aussage. Wir werden uns weder an Steuererhöhungen noch an einer Aufweichung der Schuldenbremse beteiligen.
Das ist aber sehr dünn, was die Koalition angeht.
Das kann ich nicht ändern. Es tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Aber
das ist dann doch schon die Ankündigung, dass am Ende Christian Lindner wieder vor die Kameras tritt und sagt, Leute, wir haben es nochmal versucht. Können Sie es ausschließen, dass sowas nochmal passiert?
Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns an genau den Inhalten orientieren werden, die wir in unserem Wahlprogramm stehen haben, und dass wir sehr zuversichtlich sind, dass die Wählerinnen und Wähler uns das Vertrauen ausschenken, dass wir damit genau das durchsetzen können, worüber ich gesprochen habe. Keine Steuererhöhungen und keine Aufweichung der Schuldenbremse.
Naja, da muss man aber eigentlich sagen, dass auch Sie dann Ihr Verhältnis zu den Grünen klären müssen.
Und gar nicht
nur sozusagen zu den
Ich verstehe sowieso nicht, warum man uns immer fragt, wie wir uns auf andere Parteien zubewegen wollen. Warum sollten wir das denn tun? Wenn andere sagen, sie möchten Partner für einen europäischen Schuldenstaat, sie möchten Partner für Steuererhöhungen, dann müssen sie sich welche suchen. Mit der FDP werden sie den nicht finden.
So, wunderbar. Das ist ein tolles Schlusswort. Genauso halten wir das fest, wie sich das Ganze entwickelt. Das werden wir natürlich in der nächsten Woche beobachten, denn dann sind wir schon wieder da mit der Sendung, die jetzt meinen Namen trägt. Da kann ich ja... Komm, sei es drum. Vielen Dank an Nadine Lindner. Vielen Dank an Volker Wissing. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihre rege Anteilnahme. Bis nächste Woche. Dankeschön. Danke, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.